Jetzt habe ich schon zwei oder dreimal, glaube ich, über Lebensqualität gepredigt. Und jetzt werde ich es heute sogar nochmal machen und habe schon fast den Verdacht, dass es vielleicht nächstes Mal auch noch darum gehen wird. Was mich echt sehr überrascht, weil das so eigentlich ein Thema ist, das mich überhaupt nicht interessiert so im Moment. Also es ist mehr irgendwie, dass Gott zu mir ganz andere Sachen sagt und irgendwie bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, mich über Gebet zu informieren und über Glauben zu lesen und zu beten und so. Aber immer wenn ich eine Predigt vorbereite, dann hat das irgendwas mit Lebensqualität zu tun. Und ich schätze mal, dass das etwas damit zu tun hat, dass der Herr möchte, dass wir mehr Lebensqualität haben und dass wir einfach generell ein besseres Leben führen oder ein besseres Leben haben, weil es einfach das ist, was Jesus für uns haben möchte. Und er das gar nicht gut findet, wenn wir nur so ein bisschen Leben haben und uns da so mit Mühe durchs Leben hindurch quälen, sondern dass Jesus echt will, dass wir ein richtig überfließendes Maß an Leben haben und es uns richtig, richtig gut geht. Ja, und so ging es jetzt halt die letzten Male um Sorgen und heute geht es noch um einen weiteren Aspekt, der das Leben qualitativ hochwertig werden lässt, nämlich das ewige Leben. Johannes 3, Vers 16, ein total unbekannter Bibelvers, den noch nie von euch jemand gehört haben wird und den ich auch ablesen muss hier, weil ich den nicht auswendig kann. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren, sondern das ewige Leben haben. Na gut, war vielleicht doch nicht ganz so unbekannt. Also man hat doch in manchem Gesicht hier schon ein wenig Wiedererkennen gesehen. Und das könnte daran liegen, dass der Vers auf ungefähr jedem evangelistischen Flyer zu finden ist. Wenn irgendjemand ein Seminar über Evangelisation hält, dann ist der Tod sicher auch da drin. Falls jemand eine evangelistische Predigt hält, dann ist der auch garantiert da drin. Und ich glaube, es ist echt einer der am meisten zitierten Bibelverse überhaupt. Also ich weiß nicht, müsste man vielleicht mal eine Umfrage machen, aber ich glaube, selbst die meisten Leute in der Welt haben schon mal irgendwie Johannes 3, Vers 16 gehört, auch wenn sie noch nie eine Bibel in der Hand gehabt haben. Aber da kann man eigentlich überhaupt nicht drum rumkommen. Und trotzdem glaube ich, dass wir als Christen das oft total missverstehen und gar nicht genau wissen, was eigentlich mit Johannes 3, Vers 16 gemeint ist, sondern dass wir irgendwie eine Vorstellung davon im Kopf haben, die uns auf einen totalen Irrweg leitet. Und zwar ist es, glaube ich, so, dass wir meistens denken, dass Johannes 3, Vers 16 heißt, dass Jesus gekommen ist, damit keiner in die Hölle kommen muss. Und dass es heißt irgendwie, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn dahin gegeben hat, irgendwie, dass er am Kreuz stirbt und verblutet und wieder aufersteht, damit keiner in Ewigkeit verloren geht, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, dann nach dem Tod in den Himmel zu kommen und die ganze Zeit mit dem Vater zusammen zu sein. Und dass das eigentlich ewiges Leben ist. Dass es ein Leben ist, das in alle Ewigkeit geht, das keine zeitliche Grenze hat, sondern dass Jesus eben dafür gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, dieses ewige Leben hat, dieses unendliche, ewig lange Leben mit Gott. Und ich denke, ja, das ist natürlich schon irgendwie auch eine gewisse Dimension von Wahrheit da drin. Also das ist nicht ganz falsch, irgendwie zu sagen, dass Johannes 3,16 das aussagt. Denn es heißt ja auch, dass jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren gehen soll. Aber ich glaube, dass es eigentlich schon fast ein Nebenaspekt ist, wie von dem, was ewiges Leben heißt. Und dass Jesus nicht in erster Linie gekommen ist, damit wir ja unendlich lange leben, sondern dass Jesus gekommen ist, um uns dieses ewige Leben zu geben und dass es eigentlich ein Leben ist von einer unendlichen Qualität. Und ich habe das extra nochmal nachgelesen, irgendwie meine ganzen Griechisch-Lexika irgendwie rausgeholt und da mal den Vers nochmal auseinandergenommen und analysiert und so. Und es ist tatsächlich so, dass ewig vom Griechischen her, das heißt unendlich. Und das hat irgendwie einen ganz kleinen Nebenaspekt davon, dass es zeitlich unendlich ist, aber das ist eigentlich total uninteressant dabei. Sondern das, worum es wirklich geht, ist, dass es ein Leben ist, das unendlich tief ist, das unendlich breit ist, unendlich hoch ist. Und dass es so ein Leben ist, das eine so heftige Qualität hat, dass man es nicht ausschöpfen kann, sondern dass immer noch wie was Neues kommt. Und wenn man gerade vielleicht denkt, ja, jetzt habe ich es echt ergriffen, jetzt habe ich dieses ewige Leben verstanden irgendwie und jetzt habe ich ein Leben, das echt richtig gut ist, merkt man, Mensch, da ist noch tiefer irgendwie, da geht's noch weiter runter oder da geht's noch weiter in die Breite. Und es ist immer noch nicht irgendwie, dass ich es total ausgeschöpft habe, sondern dieses Leben, das Jesus uns geben will, ist wirklich unendlich. Und dadurch, dass wir oft dieses Bild im Kopf haben, dass es einfach nur dieses unendlich lange Leben ist, ist es, glaube ich, so, dass wir als Christen oft so da sitzen und darauf warten, dass irgendwann nach unserem Tod, wenn wir so dieses alte Zelt des Körpers abgebrochen haben und dann beim Herrn sind, dass da das ewige Leben anfängt. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wahrscheinlich irgendwie mancher von uns irgendwann im Himmel ankommen wird und durch die Perlentore hindurchgeht und auf diesen goldenen Straßen wandelt und in dieser ganzen Pracht und Herrlichkeit und manchmal auch Kitsch sein wird und vielleicht die ersten 100 Jahre erstmal weinen wird, weil uns erst dann bewusst wird, Mensch, von dem, was hier ist, hätten wir früher schon richtig viel haben können. Da hätten wir gar nicht drauf warten müssen, dass wir sterben, sondern das hätten wir vorher zu Lebzeiten schon echt richtig vieles haben können. Vielleicht nicht alles in dieser totalen Dimension, aber es wäre schon damals zu Lebzeiten möglich gewesen, viel mehr von Gott zu haben, viel mehr von diesem ewigen Leben in uns drin zu haben, als wir gehabt haben. Und ich glaube, dass Jesus uns da nicht vertrösten möchte oder der Vater uns auch nicht vertrösten möchte und sagen will, ja, wenn ihr sterbt irgendwie, dann ist endlich dieser Halleluja-Tag irgendwie, wo ihr das ganze Jammertal hier hinter euch lasst und dann fängt das ewige Leben richtig an. Sondern dass es eigentlich ganz klar ist, irgendwie Gott möchte, dass wir jetzt schon diese Qualität von Leben haben. Und kurz drauf, 14 Kapitel später, hat Jesus eine Art Predigt darüber gehalten. Eigentlich hat er gebetet. Aber die Jünger haben das aufgeschrieben und das Gebet klingt eigentlich auch schon fast mehr wie eine Predigt als wie ein Gebet. Und Jesus hat definiert, was denn eigentlich das ewige Leben ist. Und das ist ja etwas, was im Neuen Testament super selten vorkommt. Also da gibt es ja eigentlich nicht viele Stellen, wo steht, dieses und jenes heißt genau das, sondern meistens muss man das so aus dem Zusammenhang herausschließen. Aber da hat Jesus ganz klar gesagt, was das ewige Leben ist. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn dich verherrlicht. Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, sodass durch ihn alle zum ewigen Leben gelangen, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und an Jesus Christus zu glauben, den du gesandt hast. Also nicht irgendwie, das ist das ewige Leben, dass man dann in Ewigkeit nicht stirbt, sondern das ist das ewige Leben, Gott den Vater erkennen, an Jesus Christus zu glauben, mit diesem Gott in einer Verbindung zu sein und eine gute, intensive Beziehung mit Gott zu haben. Das ist eigentlich ewiges Leben, so wie Jesus sich das vorstellt. Und dieses Wort erkennen, ich glaube, da habe ich schon einige Male drüber geredet, das ist eigentlich überall in der Bibel ein Bild dafür, dass man eine intime, intensive Gemeinschaft hat. Das spricht immer von Beziehung. Das heißt nicht, dass man irgendwie auf einmal was rafft, plötzlich fällt uns irgendetwas auf, sondern es hat immer was mit Beziehung zu tun. Und das ist schon gleich am Anfang der Bibel, da im Schöpfungsbericht heißt es, Adam erkannte Eva und dann wurde sie schwanger. Und das heißt natürlich nicht, irgendwie, dass Adam so durch den Garten gegangen ist und dann, ach Eva, dass ich dich noch wiedererkenne und auf einmal kriegt sie ein Kind. Das hat auch damals nicht so funktioniert, sondern da waren die Gegebenheiten schon sehr ähnlich, wie das heute ist. Und es hat auch damals schon etwas mit Beziehung zu tun und mit Intimität zu tun. Und das ist es eigentlich, was dieses Wort aussagt und das, was Jesus sagen möchte. Ewiges Leben ist eine schöne, tiefe Beziehung mit Gott, dem Vater, zu haben und an Jesus Christus zu glauben, den er gesandt hat. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die die Lebensqualität total steigert. Und wer das mal erlebt hat, und ich denke mal, dass jeder von euch das schon mal erlebt hat, wie geil das sein kann, mit Gott zusammen zu sein, irgendwas mit dem Herrn zu machen, egal was es ist, und man merkt irgendwie, der Vater ist voll intensiv da und auf einmal irgendwie vergeht die Zeit ganz anders und eine Stunde mit dir ist besser als sonst 1000 Stunden und was, irgendwie schon so viel Zeit vergangen und ich dachte, ich hätte gerade erst 2 Minuten gebetet und jetzt sind es auch schon irgendwie wieder 2 Tage gewesen oder so und ich merke gerade, dass ich ein bisschen Hunger kriege. Und man merkt einfach, wie das so geil ist, mit Gott zusammen zu sein, dass es nichts gibt, was die Lebensqualität mehr steigert. Und ich habe mich gefragt, ja Gott, was soll ich denn da jetzt irgendwie weiter drüber predigen? Also klar kann man ja jetzt das vielleicht noch ein bisschen bunt ausmalen und so, wie das aussieht, mit Gott in Beziehung zu sein. Aber ich glaube, dass Gott mir irgendwie eins gesagt hat, nämlich dass einer der Hauptgründe, warum wir heutzutage so Schwierigkeiten haben, mit Gott in diese intime Beziehung reinzukommen, der ist, dass wir falsche Vorstellungen darüber haben. Und ich glaube irgendwie, dass es einfach so ist, dass wir Bilder im Kopf haben oder im Herzen haben, wie das aussehen kann, diese intensive Gemeinschaft mit Gott zu haben und dass wir uns dann sagen, ja genau, so muss das laufen. genau so muss das sein, irgendwie das ist so der ultimative Weg, mit dem man jetzt mit Gott in Kontakt treten kann. Und wenn ich das genau so mache, dann wird es auch bei mir so sein. Es wird immer mehr ewiges Leben in mir drin sein. Ich werde Gott immer intensiver kennenlernen. Und es gibt einfach so 5 bis 10 Schritte, die man gehen kann, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich total falsch ist und was uns vom Denken her total bremst. Und es ist einfach so, dass alle paar Jahre irgendwie so eine neue Kuh durchs fromme Lager gehetzt wird. Und dann kommen irgendwie die Propheten an und sagen, so ja, Gemeinschaft mit Gott haben, das ist total einfach. Man muss einfach jeden Tag eine Stunde in Sprachen beten. Man muss einfach aufhören zu sündigen und dann in der totalen Heiligkeit wird man Gott begegnen und man wird Bilder haben und Visionen haben und Gott ist total nah. Und dann kommen irgendwie die Leute von der Glaubensbewegung und sagen, so nee, das ist alles totaler Quatsch. Irgendwie Sprachen beten, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so richtig wichtig, sondern das Einzige, was zählt, ist das Wort Gottes. Und wenn wir es hinkriegen, jeden Tag nicht mehr als nur 2,5 Stunden lang die Elberfelder Studienbibel zu lesen und wenn wir dann vielleicht noch einen Interlinear-Text haben und dann anfangen, Hebräisch zu lernen und die Psalmen in der Originalsprache singen können, dann wird es wirklich so sein, Gott wird uns richtig begegnen. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später kommt irgendwie die Lobpreisbewegung an und sagt, ja, die neue Matt Redman CD, das ist es, was uns richtig segnet. Irgendwie das hat schon so viele Leute bis in den 7. Himmel hinaufgehoben. Dabei gibt es ja eigentlich nur 3 nach 1. Korintherbrief. Aber mit dieser CD gelingt es. Und wenn das nicht gelingt, zahlen wir sogar das Geld zurück. Eine Nicht-Segensgarantie ist auch noch irgendwie dabei, sodass ihr euch gar keine Sorgen machen müsst. Und man hat irgendwie diese Bilder und ich meine, ich habe diese Bilder jedenfalls und ich habe die ganz oft gehabt, dass ich dachte, ja genau, so muss das laufen. Und immer wenn ich dann so die neue Bewegung des Heiligen Geistes mitgekriegt habe, was der Gott gerade weltweit macht und wovon gerade 15 Millionen Bücher verkauft worden sind, dann dachte ich so, ja genau, das muss ich auch machen und dann wird das wirklich funktionieren und das wird dann bis in alle Ewigkeit genau so laufen. Mein ganzes Leben lang werde ich 2,5 Stunden täglich Bibel lesen und alle möglichen Sachen machen und ich werde Gottes Gegenwart total erleben. Und ich glaube, dass nichts davon wirklich falsch ist. Also das möchte ich auch mal irgendwie sagen. Also das könnte man ja jetzt irgendwie noch ganz gut parodieren, aber darum geht's mir gar nicht. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die Gott hauptsächlich durch Bibellesen erfahren. Und ich muss sagen, bei mir ist das... Für diese Predigt gibt es nur ein Wort. Ja, bei mir ist das zum Beispiel im Moment so. Ich erlebe Gott echt hauptsächlich beim Bibellesen oder beim Nachdenken über das Wort und dann spricht Gott zu mir und es ist total genial. Und ich weiß, dass es andere Leute gibt, für die das wirklich funktioniert, sich irgendwie hinzusetzen und stundenlang in Sprachen zu beten und ihr Geist geht auf und sie werden total gesegnet. Aber ich weiß auch, dass es genauso andere Leute gibt, bei denen das nicht funktioniert. Und ich weiß auch genauso, dass es Phasen gibt im Leben, wo Gott uns durch eine Sache total segnet, die dann irgendwie ein paar Jahre später total unattraktiv wird. Ich hatte früher mal so eine Kassette irgendwie von Vineyard, Toronto, Airport, da irgendwie, da diese Heiliggeist-Menschen damals in 90ern war das, glaube ich. Und das war echt der Hammer. Immer wenn ich die Kassette angemacht habe, war auf einmal irgendwie voll der Heilige Geist da und es war einfach völlig intensiv. Und jetzt habe ich die neulich nochmal gehört und dachte mir, meine Fresse, ey, das ist so schlechte Musik, ey, das ist so grottig gespielt und die Kopie einer kopierten Kopie und es war echt alles ganz fürchterlich und ich hätte das Ding fast weggeschmissen und es hat mich überhaupt nicht mehr gesegnet. Und ich glaube einfach, dass es normal ist und wie das Gott uns echt überraschen möchte und dass Gott uns Phasen ins Leben gibt, wo es mal so läuft und wo es mal so läuft und dass man das nicht irgendwie alles über einen Kamm scheren kann und sagen kann, ja, es gibt nur noch einen Weg und das ist jetzt christliches Makramee oder so, dann wird Gott uns echt begegnen, während wir die Knoten knüpfen, wird die Salbung fließen und dass es einfach nicht so ist. Und dass es eigentlich auch etwas ist, was für eine Beziehung total normal ist, dass man eben Phasen da drin hat und dass mal die einen Sachen mehr Spaß machen oder mehr gut sind und mal die anderen Sachen. Und dass es ja eigentlich für jede Beziehung eine totale Katastrophe ist, wenn man 15 Jahre lang genau das Gleiche macht. Und dann ist es egal, ob man da jetzt verheiratet ist oder ob es irgendwie eine freundschaftliche Beziehung ist. Es gibt immer Phasen, wo das eine gut ist und wo das andere gut ist. Und mal ist es halt einfach so, dass es total genial ist, irgendwie abends da vom Fernseher zusammenzusitzen und Derek zu gucken. und man merkt die Intimität und wie schön das ist, und nachher redet man noch so ein bisschen darüber und macht irgendwie ein paar Derrick-Witze und man merkt halt einfach, es ist gut. Aber wenn man das 35 Jahre lang macht, dann nutzt das irgendwann mal ab. Ich weiß auch nicht, ob es so viele Derrick-Folgen gibt, wahrscheinlich nicht, und dann muss man irgendwie einen Fall für zwei gucken oder so, und hart, aber herzlich, und was es halt sonst noch so an fiesen Sachen gibt. Und es lebt, es ist einfach echt blöd, irgendwie, wenn sich in einer Beziehung überhaupt nichts ändert, irgendwie, weil es lebt davon, dass immer wieder mal was Neues reinkommt. Und ich glaube, dass Gott das heute sagen will, dass wir uns mal von diesen ganzen Vorstellungen verabschieden sollten, wie Gott uns begegnen muss. Und auch vielleicht von diesen Vorstellungen verabschieden, wie Gott uns früher begegnet ist und wo man dann immer sagt, so, ja, wenn ich das wieder mache, ey, dann wird das funktionieren. Und ich glaube, Gott sagt so, nee, das funktioniert nicht mehr. Das hat eine Weile funktioniert und da war das richtig gut. Aber jetzt ist was ganz, ganz Neues dran und das Alte ist vergangen. Ich werde was Neues schaffen und es geht nicht mehr. Ich bin früher immer beim Autofahren, beim Bibellesen Auto gefahren, nee, auch nicht, beim Beten Auto gefahren. Und das war total super. Immer so von der Arbeit nach Hause gekommen, ins Auto gesetzt, Kassette angemacht, zu McDonald's gefahren, was gegessen, was gefrühstückt. Und dann rumgefahren, stundenlang irgendwie Musik gehört, gebetet, und es war total genial. Und wenn ich jetzt irgendwie das Gleiche machen will, das klappt gar nicht mehr. Irgendwie dann fahre ich halt Auto und muss mich irgendwie viel mehr auf die Straße konzentrieren, weil ich auch älter geworden bin und so. Und es ist einfach, es fließt nicht mehr so. Und es geht nicht mehr. Das, was ich früher gemacht habe, funktioniert heute nicht mehr. Und natürlich ist es immer gut, Bibel zu lesen, was besser, das Wort Gottes aufzunehmen, als kein Wort Gottes aufzunehmen. Aber wir sollten echt offen dafür sein, dass Gott uns vielleicht bei ganz anderen Sachen begegnen möchte. Und dass Gott vielleicht irgendwie sagt, hey, lass uns was zusammen kochen oder lass uns irgendwie zusammen ins Kino gehen oder lass uns irgendwas anderes zusammen machen. Und dass wir da dann intensive Zeiten mit dem Herrn haben. Und das eigentlich Wichtige ist also nicht daran, was wir machen, sondern dass es eben eine Qualität hat. Dass es so eine Zeit ist, wo alles andere ausgeblendet ist und man gar nicht mehr wahrnimmt, was um einen herum passiert und man einfach diese Zeit mit Gott hat und nachher sagen kann, ja, das ist richtig, richtig gut gewesen. Und ich möchte euch da einen längeren Abschnitt mal aus dem Matthäusevangelium vorlesen. Matthäus 6. Ach, ich habe ein Lesezeichen drin. Viel besser. Da hat Jesus über das Beten gesprochen. In Matthäus 6, Vers 5 fängt das an und fängt dann mit dem Vater Unser und so und sagt irgendwie, wie, das Vater Unser ist gar nicht dabei. Doch, ist doch dabei. Okay, puh, bin ich ja beruhigt. Also jedenfalls redet er über das Beten und er redet über eine sehr umfassende Form des Betens. Es ist im Griechischen nicht anders als im Deutschen, dass man es auf sehr viele mögliche Arten ausdrücken kann. Man kann über Bittgebete reden und über Dankgebete und über alles Mögliche. Und Jesus redet hier über etwas sehr Umfassendes, was man so übersetzen könnte, eigentlich als jede Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten. Und kaum ist er damit fertig, redet er über das Fasten und dann redet er über den Weg Gottes und über eigentlich über alles, über Sachen, die was damit zu tun haben. Und dann macht er scheinbar bei Matthäus 6, Vers 24 einen kleinen Turn. Und ich glaube, dass es kein Turn ist, sondern dass es noch genau dazugehört. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und für das Geld leben. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken, und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts, und sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um nicht einen einzigen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Blumen auf den Wiesen an. Sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Doch selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Hört also auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken und was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr das alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Und ich glaube, dass das sehr viel eigentlich mit dieser Qualitätszeit mit Gott zu tun hat, weil nämlich das, was wir aus der Welt mit hineinnehmen in die Zeit mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott total kaputt machen kann. Und Jesus sagt, hey, man kann sich nur um eins von beiden drehen. Entweder man dreht sich um Gott oder aber man dreht sich um das Geld und alles, was man mit Geld kaufen kann und anfangen kann. Und entweder ist es halt das eine wie der Lebensmittelpunkt, entweder ist das unser Herr oder das andere ist unser Herr. Und es funktioniert nicht beides. Und ich glaube, man merkt das irgendwie, wenn wir den Fokus nicht mehr ganz auf Gott haben, sondern wenn es anfängt, irgendwie diese Welt irgendwie zu unserem Gott zu werden, dann merken wir das zuerst an der Zeit, die wir mit Gott haben. Wenn es auf einmal nicht mehr darum geht, mit dem Herrn zusammen zu sein und ein bisschen Spaß mit Gott zu haben, sondern wenn es die ganze Zeit nur darum geht, ja Gott, hier brauche ich noch und da brauche ich noch was und hier fehlt was und da könntest du auch mal für sorgen und meine Aktien sind so scheiße gelaufen im Moment und das Auto ist kaputt und überall ist irgendwie Not und bitte mach das doch und stopf noch hier noch und stopf da noch was und kauf mir mein 35. Paar Schuhe und mach dieses und mach jenes und es geht gar nicht mehr darum, in erster Linie mit Gott zusammen zu sein. Und ich glaube, dass viele oder dass einer der Hauptgründe, warum so viele Christen so wenig ewiges Leben in ihrem Leben haben und weil man da so wenig von diesem göttlichen Leben spüren kann, einfach das ist, dass wir uns viel mehr um die anderen Dinge drehen, dass wir uns die ganze Zeit um das Geld drehen, dass das irgendwie die Hauptsachen sind, dass wir es nicht gelernt haben, unsere Sorgen wirklich auf den Herrn zu werfen und einfach mit Gott eine Beziehung zu haben. Und auch das ist was, was wir aus dem natürlichen Bereich total kennen. Und ich weiß, wie das bei uns zu Hause ist, wenn ich Stress gehabt habe hier auf der Arbeit, mich hier gestritten habe mit Hannes oder wem auch immer. Hannes kann ich als Beispiel nehmen, weil ich mich mit dem noch nie gestritten habe, in all den ganzen Jahren, wo wir zusammenarbeiten, noch nie ein einziges bisschen. Aber egal, mit anderen vielleicht, wenn ich mich mit irgendwem gestritten habe oder alles ist irgendwie scheiße gelaufen und die Predigt in Sand gesetzt und irgendwie einen Autounfall gebaut und was weiß ich was. Und dann komme ich nach Hause und Alex empfängt mich schon grinsend und sagt, Eheabend, dann klappt das nicht. Dann geht das gar nicht. Also dann können wir uns nicht einfach hinsetzen, um noch ein bisschen Spaß zusammen zu haben, sondern ich bin echt sauer und ich bin genervt und ich nehme irgendwie den ganzen Stress irgendwie von der Woche und vom Tag irgendwie mit da rein. Und es klappt nicht, dann irgendwie einfach nett da zu sitzen und Händchen zu halten und ein bisschen zu kuscheln und sich zu unterhalten, sondern irgendwie da ist einfach so eine Anspannung da, weil ich das ganze Zeug aus der Welt mitgebracht habe. Und es ist ganz genau das Gleiche mit unseren Zeiten mit Gott, dass wir gute Zeiten mit ihm haben können, aber dass diese Zeiten echt kaputt gemacht werden davon, dass wir immer irgendwie was mit reinbringen. Und dann steht man halt im Lobpreis und man hätte die Möglichkeit, jetzt endlich was mit dem Herrn zu machen, aber die ganze Zeit rattert so der Kopf und man denkt irgendwie an das, was noch alles geschehen muss und was geschehen könnte und was man braucht und was gerade nötig ist und schafft es gar nicht, das abzugeben. Und Jesus sagt deswegen, hey Leute, es geht echt nicht beides. Entweder macht man sich um diese Sachen Sorgen und Gedanken oder aber man sagt, hey, ich will es lieber mit dem Herrn haben und ich möchte mit Gott irgendwie zusammen sein und Gott ist mein erster Platz im Leben. Und dann verhält man sich auch so und sagt, gut, Gott hat den ersten Platz und ich will irgendwie sein Reich bauen. Ich strebe nach seiner Gerechtigkeit, ich strebe nach ihm, ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben und schließe diese ganzen anderen Sachen auch erstmal aus. Und ich glaube, dass es da dann wirklich anfängt, dass es richtig qualitativ wird. Und das heißt natürlich nicht irgendwie niemals irgendwie für irgendwelche Probleme beten, darüber redet die Bibel ja auch. Aber dass es nicht mehr den Hauptpunkt hat, den Hauptteil hat, sondern dass man vielleicht zum Herrn geht und sagt, hier Gott, irgendwie ich brauche mehr Geld und übrigens ich preise dich, ich bete dich an, du bist so gut, irgendwie du bist mein Vater und mein Freund und mein Herr. Und es ist so schön mit dir zu leben und man ist wieder im Lobpreis und ist wieder in dieser Beziehung mit Gott und merkt, das ewige Leben nimmt einfach zu in unserem Leben. Und als letztes irgendwie dazu möchte ich euch bitten, irgendwie lest doch vielleicht nochmal im Schöpfungsbericht nach, wie es da gewesen ist, was für eine Zeit Adam und Eva mit dem Herrn gehabt haben. Denn ich habe mir manches Mal irgendwie so unsere Gebets, also vor Augen geführt, wie ich bete oder wie Gebetsabende laufen oder ich bin auch bei Gebetsnächten gewesen und was da irgendwie gebetet worden ist und wie sehr, wie deutlich da auf der Fokus und wie auf dem liegt, wie was wir in der Welt erlebt haben. Und ich habe mich manches Mal gefragt, was haben denn eigentlich Adam und Eva gebetet? Und dann steht das irgendwie da drin, dass sie Gott begegnet sind in der Abendkühle und mit ihm Gemeinschaft hatten und spazieren gegangen sind. Und ich habe mich echt manchmal gefragt, ja, was haben die denn da überhaupt gemacht? Es gab keine Dämonen auszutreiben. Es gab nicht irgendwelche Geister der Armut zu binden und zu brechen. Es gab keine Beziehungskisten irgendwie, für die man beten konnte. Es gab eigentlich überhaupt keinen Missstand. Sie waren in einer perfekten, vollkommenen Welt. Es gab irgendwie, ja gut, es scheint einen Teufel gegeben zu haben, der war in Form der Schlange ja auch im Garten, aber der scheint gar nicht so wichtig gewesen zu sein. Es gab auch keine Umweltverschmutzung und keine Heiden, die in die Hölle kommen und irgendwie diese ganzen schrecklichen Sachen, unter denen wir so leiden und wofür wir die ganze Zeit beten, die gab es alle gar nicht. Und trotzdem hatten Adam und Eva Zeit mit Gott. Und ich glaube irgendwie, dass Gott das bei uns auch so haben möchte und dass er es gut fände, wenn unsere Gebetszeiten so richtige Gartenzeiten sind, wo wir mit dem Herrn im Paradies sind, irgendwie mit ihm zusammen sind, egal was wir dabei machen, ob wir gerade jetzt laut beten oder ob wir irgendwas basteln oder kochen oder was weiß ich was. Aber dass es wirklich so ist wie im Garten, dass wir mit Gott irgendwie zusammen sind, dass die ganze Welt draußen ist und wir mit ihm zusammen sind und aufgebaut werden. Amen dazu.